Moin Lukas.
Moin Lutz, Grüße.
Na, befindest du dich auch schon in dieser Transition-Phase, so zwischen letztes wichtiges Spiel durch und vor der EM? Ich find das nämlich immer eine ganz geile Phase, vor allem weil jetzt schon die ersten Transfergerüchte losgehen. Wie findest du diese Übergangsphase?
Ja, ich finde die in Zeiten, wo keine großen Turniere stattfinden, ein bisschen spannender, weil der Fokus dann wirklich darauf liegt. Jetzt finde ich es gerade ein bisschen weird, weil das Turnier so kurz vor der Tür steht, dann noch irgendwie so ein, zwei Länderspiele reingequetscht werden. Aber sei es drum, wir sprechen in der Folge drüber. Was haben wir denn dabei, hör mal?
Ja, es waren ja so ein bisschen noch die Tage der Entscheidung. Relegation, wir hatten das Champions League Finale, wir hatten das Conference League Finale, wir haben die ein oder andere neue, ja, wie sagt man, Trainerpersonalie zu besprechen. Da sind ein paar wilde Dinger bei, über die will ich auf jeden Fall sprechen. Und dann haben wir ja gesagt, wollen wir heute schon mal so ein bisschen das Orakel spielen und sagen, was nächstes Jahr in der ersten und zweiten Liga so los ist. Und ich glaube, dann hätten wir auch schon so eine runde Folge zusammen, wa?
Machen wir das doch mal, nageln wir die doch mal zusammen.
So machen wir das. Folge 32, Couch Capitanos. Los geht's. So, da sind
So.
wir schon. Ich weiß gar nicht, womit wir anfangen sollen, aber ich mag das ja eigentlich immer gerne chronologisch vorzugehen. Deswegen würde ich sagen, sprechen wir gleich nochmal über die Relegation, weil da haben wir uns natürlich wieder ganz klassisch in die Nesseln gesetzt. Bochum, Düsseldorf, da passiert gar nichts mehr. Was soll da passieren? Bochum auswärts, Düsseldorf vor heimischer Kulisse. Das wird ein ganz solider, ja, Fußballabend. Die Düsseldorfer schon in Partystimmung und ja, aber Kevin Stöger, man nennt ihn auch den Ronaldinho von der Castropper, der hatte was dagegen, würde ich sagen.
Genau so war es. Also, da muss ich jetzt auch noch mal Asche auf mein Haupt, ne, sagen. Da habe ich mich auch komplett viel zu weit aus dem Fenster gelehnt, aber ich würde es wieder tun, weil das war ja wohl einfach ein Jahrhundertrückspiel. Das kann man gar nicht anders sagen. Das ist nicht der Normalität entsprechend und ein Wunder, würde ich schon fast sagen. Düsseldorf hat herzlich wenig gemacht. Die hatten die Hosen voll. Genau das, was sie hätten tun sollen, haben sie nicht getan. Nämlich weiter offensiv auf den nächsten Treffer, auf den vierten Treffer spielübergreifend zu spielen. Und Bochum hat einfach, ja, einen Sahnetag erwischt und alles richtig gemacht. Was soll man dazu sagen?
Tut schon richtig weh, ne? Also, so die
Ja.
komplette Härte der Relegation gespürt, weil ich bin ja Relegation erprobt und da war es nicht annähernd so schon vorentschieden in irgendeiner Situation beim HSV. Das waren eigentlich immer, also zumindest positiv. Bei der letzten Relegation gegen Stuttgart war es ja nach dem Hinspiel eigentlich entschieden. Und ja, dann hatte man zwar noch die Hoffnung irgendwie nach einem frühen Tor, aber relativ schnell war dann der Ofen aus, irgendwie ab Minute 50. Aber das war wirklich sehr bitter mit anzusehen und hat mich auch nochmal wirklich darüber nachdenken lassen, was man eigentlich von dieser Relegation halten soll. Und ich finde es einfach irgendwie kacke, weil es einfach kein fairer Wettbewerb ist. Und es gibt ja auch andere Modelle in England zum Beispiel, dass die Zweitligisten das untereinander ausmachen. Und dann ist es wenigstens innerhalb von einem Wettbewerb und garantiert drei runtergehen. Aber dieses, der Erstligist hat nochmal zwei Spiele Chance, sich gegen einen niedriger klassigen Verein zu behaupten und in der Liga zu bleiben. Ich halte da nach wie vor gar nichts von. Und auch wenn ich vor der Relegation, ich war eindeutig für Bochum, aber die Düsseldorfer taten mir unfassbar leid. Und dann gerade auch eine Person, ich habe den Namen jetzt gerade nicht parat, der Verteidiger, der das Ding dann in die Wolken gejagt hat. Ja, es ist einfach bitter, dass es dann an einer Person vermeintlich hängt, auch wenn natürlich das Spiel gemeinsam verloren wurde. Aber mit so einem Fehlschuss, dieses ganze Schicksal, wenn du einfach nach den 34 Spieltagen, wenn du runtergehst, ja, dann kannst du es nicht an einer Personalie festmachen, weil dann ist es halt über 34 Spieltage in die Binsen gegangen. Aber das war schon sehr traurig mit anzusehen.
Absolut. Du meinst übrigens Takashi Oshino, der
Genau.
23-jährige Japaner, hat am Ende das Ding ja da über den Querbalken gejagt. Der wird wohl das ein oder andere mal schlecht geschlafen haben in der Folge.
Das musste erstmal wieder loswerden,
Ja,
ey.
ja.
Das hängt dir doch Jahre, hängt dir das doch nach. Und natürlich er hat ja geschossen. So, und es gab auch Leute, die haben sich wahrscheinlich nicht getraut und er hat Verantwortung übernommen. Nichtsdestotrotz, das tut halt unfassbar weh, ne? Also, der arme Junge, tat mir richtig leid.
Der arme Junge. Weißt du, was ich wild fand? Wir haben, glaube ich, ganz kurz auch drüber gechattet. Irgendwie gefühlt 24 Stunden, nachdem Bochum dieses Wunder vollbracht hat, haben die so einen Post abgesetzt, irgendeine Story. Da hieß es dann Danke. Und Danke im Sinne von Spieler wird verabschiedet. Und dann haben die da einfach irgendwie so eine Liste rausgehauen. Wer ist das hier?
Da Kevin stehen Stöger, ein paar drauf, ne?
Andreas Lute, Osterhage, Esser, Schlotterbeck, Soares, Römling, Förster. Also das geht immer so weiter. Das ist Pacencia. Das ist so eine Liste von 10 Namen. Ich habe mich da mal ein bisschen umgeguckt. An der Kastropper ist auf jeden Fall kurz mal Panik ausgebrochen, weil gefühlt ist das der Umbruch des Jahrtausends. Da bin ich echt mal gespannt. Wir kommen im Rahmen der Predictions nachher nochmal drauf zu sprechen.
Ja.
Aber ja, das ist passiert, dieses Relegationsrückspiel.
Ja, habe ich auch schon gesehen, dass echt ein paar Säulen Bochum da wegbrechen. Stöger, Schlotterbeck. Das sind jetzt beides nicht so die Spieler, wo du sagst, ja okay, das sind jetzt hier die besten Spieler der Bundesliga, aber für Bochum zwei absolut wichtige Personalien. Bin ich sehr gespannt. Stöger jetzt schon bei Gladbach im Gespräch, das ist mal kurz vor Abschluss. Passt irgendwie ganz gut, finde ich. Gladbach eine junge Mannschaft, holt sich da ein bisschen Erfahrung nochmal rein in diesen Umbruch. Kann nicht schaden, da nicht nur mit Anfang 20-Jährigen rumzutouren, sondern auch gerade wenn so Spieler wie Christoph Kramer vielleicht den Verein verlassen, weiß ich gar nicht, ob das schon durch ist, aber sich da eben nochmal wieder ein bisschen Bundesliga-Erfahrung reinzuholen, und die hat Kevin Stöger und gerade bei Bochum eben auch eine wichtige Rolle gespielt, finde ich eigentlich einen ganz smarten Transfer, auch ablösefrei, kann man erstmal nichts mit falsch machen. Genau, das war die Relegation um den Erstliga-Aufstieg. Es ging auch noch um den Zweitliga-Aufstieg, und Regensburg hat sich dann im Rückspiel gegen Wiesbaden durchgesetzt. Ja, eigentlich auch eine schöne Relegation, Hin- und Rückspiel, fand ich. Jeweils eigentlich spannend geblieben bis zum Schluss. Das Tor fällt letztendlich, oder Regensburg führt letztendlich 2-0 und kriegt dann hinten raus nochmal das Gegentor, dass es doch nochmal spannend wird. Habe ich mir gerne angeguckt, auch wenn es natürlich fußballerisch nicht die ganz große Qualität war. Lebt auf jeden Fall von seiner Spannung. Hast du es ja auch angeguckt, die Zweitliga-Relegation?
Nee, tatsächlich nicht. Aber hier sind wir bei unserem Take ja wenigstens irgendwie wieder auf beiden Füßen gelandet. Da hatten wir in der letzten Folge gesagt, dass Regensburg das machen wird. Das bügelt unseren Fehler in Bochum nicht aus, aber meine Güte, man kann nicht
immer... Ja,
nicht
den Fehler, der lässt sich auch nicht so leicht ausbügeln, da haben wir eine richtige Delle reingehauen, weil...
Richtig reingeschissen.
Ja, also da waren wir uns beide sehr, sehr sicher, ja, also wirklich schon so, ja, was soll da denn noch passieren? Ja, das kann man, die gleiche Frage kann man sich eigentlich auch stellen, was denn noch so eigentlich im Sponsoring-Bereich passieren soll, weil wir kennen die Wettanbieter, wir kennen Qatar Air, wir kennen andere dubiose Sponsoren, die wir schon haben, aber ich würde sagen, Rheinmetall bei Dortmund hat nochmal eine andere Qualität, oder?
Boah, ja, also das polarisiert ja wirklich, ne? Da müssen wir jetzt gucken, dass es nicht ausartet. Aber vielleicht erstmal, bevor wir auf den Inhalt oder ja, doch den Inhalt dieses Deals und den Deal an sich eingehen, vielleicht mal kurz auf den Zeitpunkt. Was genau haben sich denn da die Verantwortlichen bei gedacht, das so kurz vor dem Champions League Finale zu announcen? Das ist ja in etwa so wie, hoppla, Adidas wird jetzt nicht mehr der Sponsor von der Nationalmannschaft sein. Ach, übermorgen ist EM. Ja, meine Güte. Das ist ja sowas von ungünstig schon wieder, der Zeitpunkt. Und warum ist es ungünstig? Weil der Inhalt natürlich polarisiert. Und ja, also ich sag ganz ehrlich, ich bin mal gespannt, was du gleich sagst. Ich kann mir schon denken, was du dazu sagst. Aber ich sag ganz ehrlich, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wie ich es finden soll. Es gibt extrem viele Argumente dafür, das absolut scheiße zu finden. Aber ich muss ganz ehrlich auch sagen, auf der anderen Seite sitzt ein Männlein auf meiner Schulter, das sagt, ey Freunde, das ist aber auch alles ziemlich heuchlerisch, weil ja, Rheinmetall und Rüstung, alles scheiße, aber gerade in der aktuellen Zeit möchte ich mal jemanden in Deutschland sehen, der, wenn es dann hart auf hart kommt, auf Rüstungskonzerne verzichten möchte. Also es kommt immer so ein bisschen auf die Auslegung an, finde ich, ja, und ich glaube, ganz viele verbinden das natürlich jetzt mit Russland, weil Rheinmetall als Konzern ja auch noch bis zuletzt Beziehungen zu Russland und auch Saudi-Arabien, des Öls wegen und so weiter und so fort, gehegt hat und hegt. Und gleichzeitig stellen sie natürlich aber auch dieselben Waffensysteme für die Verteidigung her. Und da muss ich sagen, möchte ich erstmal jemanden sehen, der dann sagt, ja, also Rheinmetall bitte raus aus Deutschland, und Rüstungskonzerne brauchen wir hier nicht. Weiß ich nicht.
Du, das kann ich auch, bis dahin kann ich das auch total nachvollziehen und das sehe ich sogar ähnlich, dass ich sage, natürlich brauchen wir Rüstungsunternehmen und natürlich muss man sich im Ernstfall verteidigen können. Ich finde nur das Setting sehr, sehr schwierig und auch die Aussagen von Watzke finde ich einfach nur absolut peinlich und bodenlos, weil du kannst nicht 2 Jahre vorher noch mit einem Stop-War-Shirt und Trikot rumlaufen und dann 2 Jahre später hast du Rheinmetall als Sponsor. Die ist ein Rüstungskonzern aus Deutschland und die würden uns im Zweifel helfen, wenn wir uns verteidigen müssen. Rheinmetall verkauft aber auch in alle Krisengebiete und das ist denen moralisch gesehen scheißegal, wer da welchen Konflikt ausübt, Hauptsache die Kassen klingeln. Und da tue ich mich sehr schwer, dass man dann so man mehr oder weniger Sportswashing betreibt und den Namen Rheinmetall jetzt salonfähig macht, die sich einen Ast feiern, dass es gar nicht mehr so negativ konnotiert ist und man sich dann noch irgendwie noch hinstellt, Dortmund, Borussia Dortmund, wahre Liebe und jetzt hat man Rheinmetall als Sponsor und rechtfertigt das auch noch irgendwie mit der Festung der demokratischen Werte. Naja, sorry, am Ende ist der Paycheck einfach richtig, richtig dick und fett und Dortmund will konkurrenzfähig bleiben und dieses Setting schmeckt mir einfach nicht. Also, dass Rheinmetall ein Konzern ist, den wir brauchen und auf den wir zurückgreifen werden, wenn es ernst wird, völlig fein. Aber dass man jetzt sagt, dass man auf diesem Wege zu rechtfertigen und zu sagen, ja, eigentlich geht es uns ja auch hier um die Demokratie und nicht einfach dafür, dass wir einfach einen riesen Koffer Geld bekommen haben und gleichzeitig eben auch Rheinmetall moralisch ein Rückgrat hat, weiß ich nicht, wie so ein Gummischlauch, die verkaufen halt einfach überall hin. Und das stört mich so, dass das einfach genauso wie Wettanbieter, Alkohol, Zigaretten, sowas, für sowas sollte man einfach keine Werbung machen, gerade wenn man ein Verein wie Dortmund ist, der irgendwie aus auch so einem Bereich kommt, wo das Miteinander und so ein bisschen auch dieser Arbeiterverein, wo das Miteinander sehr, sehr wichtig ist. Da finde ich es einfach nicht geil, wenn man dafür dann sich so als Vehikel benutzen lässt für einen riesen Rüstungskonzern, der so ein bisschen seinen Namen reinwaschen will.
Hm. Ja, verstehe ich auch. Und wie gesagt, ich tendiere dazu, das mitzugehen. Ich würde nur dafür plädieren wollen, jetzt nicht komplett in polemischen Aussagen versinken, sondern schon auch ein bisschen den Diskurs irgendwie aufnehmen. Und Ich habe mir mal angeguckt, was das überhaupt heißt, weil ich weiß nicht, ob dir das vorher ein Begriff war, was jetzt genau eine Champion-Partnerschaft beinhalten soll. Habe ich so ehrlicherweise zum ersten Mal gehört. Das mag jetzt auch irgendwie Bundesliga-vereinsabhängig sein, was das heißt. Aber das heißt jetzt in Bezug auf diese Partnerschaft erstmal Laufzeit von 3 Jahren und sie beinhaltet eine Nutzung reichweitenstarker Werbeflächen, Vermarktungsrechte sowie Event- und Hospitality-Angebote, im Stadion und auf dem Vereinsgelände. Beispielsweise Bandenwerbung, aber auch Displaywerbung im Außenbereich des Stadions etc. Und da stelle ich mir natürlich spontan die Frage, was heißt das denn nachher ganz konkret? Wird dann auf der Bandenwerbung im Stadion bei Borussia Dortmund zu lesen sein, bewirb dich bei uns, also keine Ahnung, irgendwelche Jobanzeigen und wir suchen Leute, weil das hat man ja nun auch wiederum mitbekommen, dass Rheinmetall dringend Leute sucht. Oder steht da nachher, weiß ich nicht, keine Ahnung, der neue Panzer XYZ ist der Beste, ja. Also
ich hätte da schon so den ein oder anderen Spruch für die Werbebande, sowas wie feuerfrei Halbzeit 3. So. Vielleicht brauchen sie dann im Marketing noch einen pfiffigen Sprücheschreiber.
Oder irgendwie wird da bestimmt was einfallen. Angriff ist die beste Verteidigung.
Ja, also kannst du dir mal sicher sein, wir sind hier immer noch in Deutschland, dass es da an schlechten Wortwitzen wahrscheinlich nicht mangeln wird. Irgendwie so eine Kacke denken sie sich da aus, kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber ja, Bandenwerbung wird es auf jeden Fall geben. Bin ich auch gespannt, wie das denn tatsächlich aussieht und ob sie wirklich ganz unverblümt einfach für die neuen Panzer werben. Das wird es, glaube ich, nicht sein, sondern eher, hey, wir suchen Leute, schützt dein Land, bla bla bla. Irgendwie in so eine Kerbe schlagen die doch auch immer, ähnlich wie Polizei und Bundeswehr. Da wird viel emotionalisiert und dass man ja der sehr große Patriot ist, wenn man für Rheinmetall arbeitet, um dann irgendwie in irgendwelche Krisengebiete Panzer zu verkaufen. Ich finde es einfach nicht geil. Es hat einfach auch wieder so einen Beigeschmack. Ich will nicht sagen, Politik hat mit Fußball nichts zu tun, weil es einfach nur völliger Quatsch ist. Fußball ist somit das Politischste, was es überhaupt gibt, weil alle Entscheidungen auf UEFA- und FIFA-Ebene sind politisch und haben einen großen Einfluss auf die Länder, in denen das stattfindet. Deswegen möchte ich nicht sagen, sowas soll aus dem Fußball komplett konsequent rausgehalten werden, aber ich finde einfach gewisse Dinge, die braucht man nicht bewerben. So, dass es das gibt, das ist das eine, das aktiv zu bewerben und ja, das aktiv zu bewerben ist eben nochmal was anderes. Ja, störe ich mich dran, kann aber auch deine Argumentation, dass du sagst, man sollte sich da jetzt nicht moralisch drüber erheben und sagen, sowas darf es nicht geben und das ist alles ganz, ganz blöd und auch die Bundeswehr ist blöd und die Polizei ist blöd. Das kann man alles schön und gut kritisieren. Trotzdem sind wir uns alle einig, oder die meisten, glaube ich, darüber einig, dass es solche Institutionen geben muss, so blöd das auch ist. In der perfekten Welt braucht man keine Polizei, braucht man auch keine Bundeswehr und da braucht man schon gar nicht erst Rüstungsunternehmen. Aber in dieser Welt leben wir leider nicht und das wird uns ja auch jeden Tag ein Stück weit deutlicher. Genau, also ich kann das alles nachvollziehen. Ich finde einfach nur die Argumentation von Seiten Dortmunds, finde ich einfach ein bisschen dünn.
Ja, ich glaube, das ist der Punkt. Hätte man das anders kommuniziert und gesagt, weißt du was, die bringen einfach extrem viel Asche mit. Wir brauchen die Kohle dringend, um den Verein zukünftig gut aufstellen zu können. Es gab keinen anderen Partner, der dasselbe Geld geboten hat. Vielleicht wäre es dann gar nicht irgendwie zu so einem Riesenaufschrei gekommen, der jetzt ja auch Petitionen mit zigtausenden Unterschriften bereits nach sich zieht und wirklich eine Welle macht.
Ja.
Wir werden dranbleiben.
Ja, eine abschließende Frage noch, um das Thema vielleicht auch noch ein bisschen für dich emotionaler zu machen oder einfach zu schauen, wie deine Reaktion ist. Was hättest du denn gesagt, hätte Köln Rheinmetall als Sponsor?
Habe ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Ich glaube, im ersten Moment hätte ich erstmal nicht so furchtbar emotional reagiert. Jetzt muss ich dazu sagen, wir sind aber auch in Köln dafür bekannt, schwachsinnige Entscheidungen zu treffen. Das heißt, wir sind daran gewöhnt. Okay. Also ja. Was soll da noch, weißt du, in einem Jahr, in dem wir es geschafft haben, als erste deutsche Mannschaft eine Transfersperre zu bekommen, hätte mich das jetzt auch nicht mehr vom Hocker gehauen.
Ja.
Weiß ich okay. Nicht, nee, keine Ahnung.
Verstehe ich.
Ich hätte es nicht für unmöglich gehalten.
Dann lass uns doch mal von den Dortmundern nicht ablassen, sondern überschwenken in das finale Spiel, was sie diese Saison absolviert haben. Das war kein ganz unwichtiges Spiel, das war das Champions-League-Finale gegen Real Madrid. Das klingt erstmal nach der Saison von Dortmund, wenn du dir das zusammenreimst, wie ein wahnsinniger Fiebertraum, dass das wirklich passiert ist. Mhm. Aber sie haben es geschafft, sie waren im Finale. Und wir haben das Spiel sogar zusammengeguckt und waren beide so ein bisschen konsterniert nach dem Spiel, dass, wenn man die erste halbe Stunde sieht und dann zum Schluss sozusagen einen Cut macht und dann uns das Ergebnis gezeigt hätte zum Schluss, hätten wir uns vielleicht nicht richtig gewundert, aber hätten gesagt, okay, da war so viel mehr drin. Und am Ende aber auch so ein typisches Real Madrid-Finale, ne? Ohne wirklich zu dominieren, gewinnen die halt einfach 2-0.
Ja, ich glaube, der Kommentator hat es perfekt zusammengefasst. Real Madrid hat dieses Finale nicht gespielt. Real Madrid hat dieses Finale gewonnen. Ich würde sogar weitergehen als 30, 35 Minuten. Ich würde sagen, Dortmund hat das ganze Thema eine Stunde lang wirklich gut im Griff gehabt. Ja, in Halbzeit 2, Real hat umgestellt. Hat man schon gemerkt, dass das besser gegriffen hat, was Ancelotti und sein Sohn sich da überlegt haben. Und trotzdem hatte man so bis zur 60., 65. Minute durchaus das Gefühl, ich zumindest, das ist immer noch machbar alles. Ja, und dann, also über das 2-0 sprechen wir gleich. Das 1-0 hat sich leider Gottes ja wirklich so angedeutet. Wir saßen da ja auch mit ein paar Jungs, haben geguckt. Der Laufweg, den Carvajal da gemacht hat, den hat er in dem Spiel, glaube ich, 4-5 Mal gemacht. Den Schlenker auf den ersten Pfosten. Das ist ärgerlich, dass dann wirklich aus der Situation auch das Tor resultiert, dass es dann auch noch der kleinste Spieler auf dem Platz war, zumindest auf Seiten der Madrilenen, ist doppelt ärgerlich.
Ich glaub auch, ja.
So ein Tor zu kassieren, ein Standard im Finale, Dinger, von denen du sagst, die trainierst du eigentlich weg, die dürfen dir nicht passieren, das ist einfach richtig ärgerlich. Und das Zweite, ja okay, Marzen macht ein unfassbar gutes Spiel, wie ich finde, wirklich ein richtig gutes Spiel, und dann schaltet der einfach einmal komplett offline und entscheidet das Spiel oder vorentscheidet das Spiel mit seiner Aktion. Puh. Ja, es ist so super ärgerlich, so wie du sagst. Das ist ein Finale, das hättest du einfach nicht verlieren müssen. Ja, du hättest ja in Halbzeit 1 selber eine Nuss machen müssen, vielleicht sogar zwei. Wer weiß, wie es dann ausgeht, aber es ist müßig. Es ist müßig. Wer hat dir.
Ja, die Chance.
Ja.
Ja, bitte.
Wer hat dir auf Dortmunder Seiten am besten gefallen? Frage 1 und Frage 2. Wie fandest du Toni Kroos in dem Spiel?
Am besten hat mir eigentlich die Zentrale gefallen von Dortmund. Hummels, Schlotterbeck, Schaden. Mhm. Das sah sehr gut aus, was sie da gemacht haben, auch gerade in diesem offensiven nach vorne verteidigen. Hätte ich gerade eine Personalie Nico Schlotterbeck auf dem Niveau überhaupt nicht zugetraut, aber der hat sich diese Saison echt gemausert und wird echt immer konstanter und stärker. Und das war wirklich so der entscheidende Faktor, ja auch um Real Madrid auch lange in Zaum zu halten. Da ging lange nicht sehr viel Gefahr aus vom Sturm, der nun wirklich mit genug Tempo und genug spielerischer Klasse ausgestattet ist, wenn du da Vinicius, Rodrigo, Bellingham und Valverde vorne rumtouren hast. Das fand ich schon sehr, sehr gut. Und auch ein Emre Can, der ja, ich weiß gar nicht, von Dortmundern, ich glaube, das ist auch so eine Hassliebe, dass das ein guter Leader ist, dass das ein guter Spieler oder ein wichtiger Spieler ist. Das ist, glaube ich, steht außer Frage. Aber ich glaube, fußballerisch ist da immer das ein oder andere Fragezeichen, warum der eigentlich irgendwie Kapitän und Sechser bei Dortmund ist und ob man nicht da einen besseren findet. Aber im Champions-League-Finale hat er mich auf jeden Fall sehr überzeugt. Ja, und alles andere war halt okay, aber in letzter Konsequenz leider sehr unglücklich. Gerade Adeyemi hatte zwei gute Gelegenheiten, wo er sich den Ball jeweils zu weit nach außen legt und dann entweder Tempo verliert oder eben nicht mehr den passenden Winkel hat, um aufs Tor zu schießen. Sehr, sehr ärgerlich. Also Adeyemi hätte auf jeden Fall in der ersten Halbzeit schon zum Helden dieses Finals avancieren können, aber das hat er leider verpasst, was auch irgendwie okay ist, weil der Junge ist irgendwie 22 Jahre alt, auch hat auf dem Niveau noch nicht annähernd gekickt. Und ja, also um deine Frage nochmal kurz und knackig zu beantworten, die zentrale Innenverteidigung und Sechserposition bei Dortmund, das sah schon sehr, sehr gut aus. Und natürlich Kobel. Also ohne Kobel hätten die vorher halt schon ein, zwei Dinge auch kassieren können.
Und Toni Kroos? In seinem letzten Spiel?
Toni Kroos doing Toni Kroos things, ne? Also der ist durch nichts aus der Ruhe zu bringen. Der spielt halt jeden Pass an Mann. Das war wie immer keine herausragende Leistung, dass er jetzt der große Star war und alle Tore vorbereitet hat oder selber geschossen hat. Aber du siehst halt, was dann ja auch die große Stärke von Real Madrid ist. Du kannst die pressen, du kannst die anlaufen. Das ist eigentlich mehr oder weniger egal, wenn du einen Spieler wie Toni Kroos auf der Sechs hast, der das immer alles relativ gut abfangen kann und eigentlich nichts anbrennen lässt.
Mhm. Was ich spannend finde, ist der Take, und das bedingt sich ja so ein bisschen, der Take der Zentrale oder der zentralen Achse. Ich hätte nämlich gesagt, dass gerade das Spiel im letzten Drittel offensiv bei Dortmund in den ersten 60 Minuten besonders gut war und dass Madrid auch überhaupt nicht geschmeckt hat. Die hatten keinen Bock aufs Verteidigen, das hat man gemerkt. Und so richtig gut haben sie es auch nicht gemacht, wenn sie unter Druck gesetzt wurden. Also nicht auf dem königlichen Champions-League-Siegerniveau, auf dem man das hätte vermuten können. Die haben schon selber Bock zu kicken. Und hätte man das irgendwie durchgehalten auf Dortmunder Seite, hätte es, glaube ich, auch eine höhere Wahrscheinlichkeit gegeben, das zu ziehen, das Ding. Und Toni Kroos, also warum sprechen wir über ihn? Klar, es war sein letztes Spiel. Er hat, was ist das jetzt, Nummer 6 geholt? Ich glaube,
ja. Champions-League-Titel Nummer 6. 5 mit Real, 1 mit Bayern.
Einfach nur Wahnsinn, ja. Ich habe auch auf ihn geschaut, jetzt mit Hinblick aufs Turnier, und wir haben über ihn ja auch das eine oder andere Mal gesprochen, als es um die Nominierung für die Nationalmannschaft ging. Da waren wir nicht ganz einer Meinung. Er hat jetzt irgendwie nicht die überragenden letzten Bälle gespielt, die wir jetzt auch schon in dieser Champions League Saison von ihm sehen durften, aber ich glaube, ich gehe mit, er war unauffällig auffällig, also hat sein Ding gemacht, hat versucht irgendwo diese defensive erste Reihe zu bilden, die Viererkette meiner Meinung nach nicht gebildet hat auf Seiten von Madrid, das sah schon ein bisschen wild aus. Also das war wieder absolut solid, und ich muss sagen, so sehr es mich für Reus gefreut hätte, freue ich mich dann auch für Toni Kroos, dass er so abdankt. Schöner kannst du es dir nicht ausdenken. Hat jetzt auch noch bei der Feier, bei der Pokalfeier in Madrid offiziell announced, dass er seine Rückennummer seinem größten Fan, Valverde, also seinem Teamkollegen, der Toni Kroos schon als kleinen Jungen, als Idol innewohnen hatte, übergeben hat. Also da das ist einfach auch eine runde Sache, eine schöne Geschichte, die da jetzt in Spanien geschrieben wird.
Ja, finde ich auch schön. Jetzt holt Toni natürlich noch die Europameisterschaft und dann vielleicht auch noch den Ballon d'Or. Das wäre natürlich die sehr versüßte Kirsche auf der Torte. Das ist noch ein weiter Weg, aber warum nicht? Warum nicht einfach mal eine Fabelsaison in der allerletzten? Das wäre doch irgendwie auch schön für so eine Karriere. Würde ich mich drüber freuen. Ja, und ansonsten, was hast du von der Pre-Game-Show gehalten? Das ist ja irgendwie mehr oder weniger Richtung Super Bowl. Lenny Kravitz, ja, musikalisch alles schön und gut, aber sag erst du erst mal, wie fandst du es?
Also, hat überhaupt nichts mit Lenny Kravitz und seiner Performance zu tun, aber ich finde, das passt irgendwie alles nicht. Also, lass es sein.
Ja.
Ne? Nee, ich habe es nicht gefühlt.
Nee, ging mir genauso. Das passt einfach irgendwie nicht zum Fußball. Das ist einfach noch nicht diese. Also ja, das wird immer mehr, dieser, hat immer mehr diesen Event-Charakter, aber das ist dann immer noch dieses, ja, einmal die Schraube noch wieder ein bisschen zu weit gedreht und ja, wir werden uns dran gewöhnen, wenn das jetzt einfach jedes Mal so ist, aber ich möchte das nicht. Ich möchte es wirklich nicht. Ich möchte dann lieber Lars Ricken und Paul Breitner einlaufen sehen mit ihren komischen Ritterrüstungen und den Pokal tragen. das weiß ich nicht, das passt irgendwie einfach besser zu diesem doch eher traditionellen Fußball. Ich kann das für die Show verstehen und die Show war gut. Ich mag die Musik auch, Lenny Kravitz, gute Lieder, alles schön und gut, aber bei mir jetzt auch eher ein Störgefühl ausgelöst, als dass ich mich darüber gefreut habe.
Ich glaube, also ich bin auch der festen Überzeugung, dass Lars Ricken in seiner Rüstung fest eingeplant war, dann aber gekickt wurde, weil der Rheinmetall-Deal reingeflogen kam und sich alle dachten, das können wir jetzt nicht bringen, den Knaben da in der Rüstung aus.
Vielleicht.
Und dann ist Lenny Kravitz logischerweise einfach nur Plan B gewesen.
Ja, witzig wäre gewesen, Lenny Kravitz in so einer BVB-Rüstung, aber das durften wir uns leider nicht reinziehen. Ja, wie gesagt, war für mich ein Störgefühl. Apropos Störgefühl. Heiko Westermann, Co-Trainer beim FC Barcelona. was? Ich dachte kurz, ich habe irgendwie Realität und FM-Speicher verschwimmen ineinander, wie es zu dieser Nachricht kommt. Ich dachte, ich wäre einfach zu tief in den Fußballmanager abgetaucht, als ich diese Nachricht gelesen habe. Um das nochmal von hinten nach vorne aufzudröseln oder aufzurollen, selbst Hansi Flick zu Barcelona finde ich schon weird. Ja. Das passt irgendwie einfach überhaupt nicht. Und dann wird auch noch fucking HW4 Heiko Westermann Co-Trainer?
Ja.
Hä?
Ja, also wenn du mich fragst, ist das, also erst dachte ich, es wäre safe ein Deepfake. Und wenn du mich fragst, jetzt wo wir wissen, dass das nicht der Fall ist, das ist ganz klar ein Inside-Job von Madrid. Also was soll das alles sonst? Also das kannst du mir doch nicht erzählen.
Das verstehe ich auch nicht, wie es da zustande gekommen ist. Also ich kann jetzt Heiko Westermanns Leistung als Trainer, ich kann das überhaupt nicht bewerten, aber es ist einfach so ein Name im Kontext mit einem der absoluten Weltvereine, das hat mich einfach komplett überrascht. Und am Ende werden sie uns vielleicht komplett bestrafen, ähnlich wie Bochum es getan hat, und die gewinnen nächstes Jahr die Champions League zusammen. Who knows? Ich würde mich irgendwie auch schon fast freuen für Westermann, den alten HSVer. Aber das hat mich auf jeden Fall sehr, sehr überrascht. Wilde Nachricht auf jeden Fall.
Ja, ich fand dazu auch einmal ganz kurz Props an OneFootball. Die haben nämlich da Ende Mai, als das rauskam, die News gesagt, halb Mensch, halb Graugans, Westermann als Flick-Assistent zu Barca. Also finde ich überragend.
Das ist stark, ja.
HW4.
Genau, ansonsten, wir hatten natürlich auch noch die Relegation, die Aufstiegsspiele in der Regionalliga. Geschafft haben es jetzt, ich gehe das nochmal kurz durch, im Norden, Hannover 96 hat sich gegen Würzburger Kickers durchgesetzt. Mhm. Und dann hatten wir in den anderen Ligen, Cottbus ist oben.
Mhm.
Wir haben Stuttgart 2.
Mhm.
Ja, Alemannia Aachen.
Mhm.
Und war es das schon? Waren das vier? Nee.
Wir brauchen noch einen fünften.
Nee, vier Aufsteiger sind es ja. Also fünf Erste.
Stimmt, wir haben fünf
also Ligen, Hannover, vier Aufsteiger. Hannover 2, Stuttgart 2, Cottbus, Alemannia Aachen. Ja, das sind die vier.
Korrekt.
Die komplettieren die dritte Liga nächstes Jahr. Das auch nochmal Ja, hatten wir schon kurz drüber gesprochen, dass es bei manchen Regionalliga-Relegationen sogar noch irgendwie so ein, ja komm, hier, ihr spielt so in Tabelle, aber kein Rückspiel, sondern nur Hinspiel. Und egal, wie das Spiel ausgeht, ihr macht danach noch so ein Elfmeterschießen. Da habe ich auch gedacht, so, okay, jetzt, was soll ihr, gleich spielt ihr noch eine Runde Rommi? Oder was soll, keine Ahnung, fand ich auf jeden Fall wild, aber ja. Das um einfach nur mal der Vollständigkeit halber, wie es nächstes Jahr im Profibereich aussieht. Also zwei zweite Mannschaften in der dritten Liga finde ich nicht so geil. Hätte ich mich über Stuttgarter Kickers oder wer war der andere? Würzburger Kickers hätte ich mich mehr gefreut als über Hannover 2. Aber gut, so soll es sein. Und jetzt habe ich hier nur noch ein einziges Thema auf der Liste, bevor wir zu unseren Predictions übergehen können. Es sei denn natürlich, du hast noch weitere Themen. Conference League Finale ist ehrlich gesagt relativ spurlos an mir vorbeigegangen. Olympiakos Piräus gewinnt 1-0 gegen Fiorentina und ja, hat das Emotionen in dir ausgelöst?
Überhaupt nicht. Also Nullinger. Nee. Ja, ich glaube, irgendwo gelesen zu haben, dass das die erste griechische Mannschaft ist, die also die Conference League logischerweise genau holt, aber ich glaube irgendwie überhaupt einen europäischen Pokal zieht. Ja, weiß ich nicht.
Glückwunsch.
Also, herzlichen Glückwunsch, Malaka.
Ja, das hat mich auch überrascht, weil ich schon gedacht hätte, dass vielleicht irgendwann auch schon mal eine Champions League gewonnen wurde von einem griechischen Verein, weil gerade in den 70er, 80ern waren da, ja, war das ein oder andere wilde Team bei. Also da liest du Namen wie Celtic Glasgow hat das schon mal gewonnen. Dann gab es irgendwie Nottingham Forest, Aston Villa, Steaua Bukarest, Porto, Eindhoven, Roter HSV. Stern Belgrad. Der HSV natürlich. Ja gut, das ist ja keine Überraschung. Das ist ja die logische Konsequenz von der Dominanz Ende der 70er bis Anfang der 80er gewesen. Machen wir uns nichts vor. Und da hätte ich tatsächlich gedacht, dass da vielleicht irgendwie schon, wenn dann wahrscheinlich Olympiakos Piräus, die ja glaube ich auch Rekordmeister sind, aber ja, die haben es nie geschafft. Jetzt Glückwunsch zum ersten internationalen Titel eines griechischen Vereins. Aber es hat bei mir wirklich auch gar weder Freude noch irgendwas ausgelöst. Das als kleine Randnotiz. Und wenn du keine Themen hast, können wir von mir aus zu unseren Predictions rübergehen. Was sagst du?
Ja, also ein ganz kleines Thema noch. Es gab jetzt nochmal so einen kleinen Mini-Wirbel um das Aufwärmshirt unserer Nationalmannschaft. Ich bin mal gespannt.
Habe ich gar nicht mitbekommen.
Ja, es ist ja jetzt auch, ich glaube, es wird auch heute Abend das erste Mal getragen werden, wenn wir im Freundschaftsspiel gegen die Ukraine, das wird übrigens in Nürnberg ausgetragen.
Moment mal, ist heute ein Länderspiel?
Okay,
Humo. Habe ich ja gar nicht mitbekommen, dass heute schon ein Freundschaftsspiel ist. Das werde ich mir auf jeden Fall angucken.
2045, mein Freund, Deutschland gegen die Ukraine in Nürnberg.
Ja, geile Meile, bin ich auf jeden Fall dabei, Junge. Habe ich nicht mitbekommen, aber
ich bin dabei.
Das ist halt auch, ich bin also so, Max-Morlock-Stadion, da sage ich nicht nein.
Das ist ja großartig. Aber du hast schon noch mitbekommen, dass wir jetzt, bevor das Turnier startet, gegen Ukraine und Griechenland nochmal reinbuttern, ne?
Ja, das habe ich tatsächlich mitbekommen und unter der Berücksichtigung, dass ja in zwei Wochen schon das Turnier ist, ja logisch, wann sollen die Spiele sonst sein? Aber ich habe das nicht so richtig auf dem Schirm gehabt, dass das jetzt schon so unmittelbar ist, aber muss es ja, weil wann sollen sie es sonst machen? Aber das hat mich tatsächlich jetzt so ein bisschen überrascht. Ich bin zu sehr einfach schon in dieser Phase zwischen Bundesliga und Turnier. Ich bin jetzt schon bei Kicker auf den Transfer-Ticker und ziehe mir da alles rein. Ich finde das nämlich mal richtig geil. Das ist tatsächlich einfach auch die beste Phase beim Fußballmanager, um da nochmal zurückzurudern, weil diese Phase vor der Saison, man denkt ja, okay, die Saison ist vorbei, jetzt erstmal durchatmen, aber die Saison ist vorbei und ich freue mich halt ab Tag 1 auf die neue Saison und bin jetzt halt schon wieder voll drin. Und deswegen ist das mit dem Länderspiel erstmal an mir vorbeigegangen, weil ich mich natürlich schon sehr auf das Eröffnungsspiel am 14.06. freue.
Entschuldigung, angenommen. Das passiert heute, aber damit soll es das gewesen sein. Mehr habe ich auch nicht auf der Liste. Lass uns doch mal in unsere Predictions reingehen. Die könnten Vogel
werden. Aber was war denn jetzt mit dem Aufwärmshirt?
Ja, das sieht geil aus.
Da gab es Wirbel, einfach nur, weil es geil aussieht.
Ja, im Sinne von, wer weiß, ob das nicht der Geheimfavorit unter den Trikotkäufen wird, was natürlich ein Spaß war, weil ich glaube, diesen Rekord bricht kein Trikot der Welt mehr. Aber ja, ich bin mal gespannt. Wir werden es ja nachher sehen, wenn es dann getragen werden wird, bevor es aufs Feld geht.
Ich bin auf jeden Fall hyped. Ich google jetzt extra nicht, wie das aussieht.
Nein, weil lass dich überraschen.
Ich lass mich überraschen. Und dann gehe ich in den Shop und bestellst mir vielleicht direkt. Vielleicht cool. Auch nicht. Wer weiß das schon.
Wir sind gespannt.
Ja, dann war das die Fußballwoche und wir gehen zu unseren super early Predictions für die nächste Saison. Und ich würde sagen, wir halten den Spannungsbogen natürlich hoch beziehungsweise bauen ihn auf und fangen mit der zweiten Liga an, damit die Leute auch am Ball bleiben und sich natürlich reinziehen, was wir zur ersten Liga zu sagen haben. Was hältst du davon?
Können wir so machen. Und vielleicht noch einen kurzen Disclaimer. Also du und ich, wir sind uns schon darüber einig, dass die Predictions jetzt natürlich uns um die Ohren fliegen werden, weil es gab noch gar keine Transferperiode und überhaupt und alles und sowieso. Also das kann mal gewaltig in die Books gehen. Aber wir können ja nochmal einen Abgleich machen, kurz bevor die Saisons dann starten. Update.
So würde ich das auch machen, dass man jetzt schon mal das, was man sich irgendwie im Kopf vorstellt, wie es nächstes Jahr sein kann. Man hat ja schon auch so ein paar Tendenzen aus der Rückrunde, die man mit einfließen kann. Aber ja, wer weiß, ey, vielleicht investiert Heidenheim 80 Millionen von irgendeinem Oligarchen und holt auf einmal, weiß ich nicht wen, und dann sind die auf einmal Champions League Aspirant. Wir wissen nicht, was passiert in diesen nächsten zwei Monaten. Von daher, lass uns da gerne eine Woche vor Bundesliga-Start einfach nochmal ein Update reinzimmern. Dann können wir schon mal gucken, vielleicht verwerfen wir schon ein paar Predictions einfach komplett. Aber hier sollen sie erstmal kommen. Nochmal zum Ablauf, was wir hier heute vorhaben. Wir wollen in der zweiten und ersten Liga jeweils die Top 3 bzw. Top 4, weil Top 4 ist in der ersten Liga spannend wegen Champions League, Top 3 in der zweiten Liga natürlich wegen des Aufstiegs. Dann nehmen wir auf jeden Fall die letzten drei. Wir nehmen jeweils die Überraschung des Jahres und die Enttäuschung des Jahres. Und damit gehen wir rein. Und ich würde sagen, da machen wir es aber top-down. Wir starten in der zweiten Liga mit den Top 3, gehen dann zu den letzten drei Überraschungen, Enttäuschungen, oder?
So machen wir es.
Gut. Möchtest du anfangen, soll ich anfangen?
Fang du mal an.
Ich fange an. Meine Top 3. Du kannst dir denken, wer Nummer 1 steht. Ich bin natürlich auch einfach sehr naiv und sehr dumm und hoffe es jedes Jahr wieder. Aber dieses Jahr ist es, es ist wirklich soweit. Der HSV steht bei mir auf Platz 1. Mhm. Einfach, weil ich glaube, dass Baumgart, wenn er erstmal eine Phase hat, wo er auch die Spieler holen kann, die er holen wird, weil auch beim HSV bin ich mir ziemlich sicher, es wird einen Umbruch geben. Benisch steht schon bei dem einen oder anderen Verein auf dem Zettel, der wird für eine Ausstiegsklausel gehen können. Reis hat auch eine Ausstiegsklausel, Glatzel hat eine Ausstiegsklausel und am Ende glaube ich, dass der HSV da gut und gerne so 10 Millionen einnehmen wird und damit kannst du schon einen richtig guten Zweitligakader basteln und da hat dann auch Baumgart die Möglichkeit, ein Wörtchen mitzureden und deswegen glaube ich, mit genug Anlauf und Hauruck wird der HSV es dieses Jahr endlich schaffen. Wer steht bei dir auf Platz 1 oder hast du nur die Top 3 ohne Reihenfolge? Also ich habe bei mir schon eine Reihenfolge jetzt festgelegt. Bei mir
ich
Platz
auch.
1
ich auch.
Hamburger Sportverein. Okay, ja. Wer steht bei dir auf der 1?
Die alte Dame. Ich glaube, dass die Hertha sehr deutlich als Erster aufsteigen wird. Es hat sich jetzt schon so ein bisschen abgezeichnet in der Tendenz der letzten Saison. Die sind ganz, ganz schwer reingekommen nach dem Abstieg, aber haben sich dann meinem Empfinden nach sehr berappelt und mit Tabakovic auch für mich den besten Stürmer in der zweiten Liga, also den besten Neuner im Kader. Und ich glaube, die werden einfach rasieren, jetzt wo sie sich so ein bisschen eingeschwungen haben. Auch wenn Paul Dardai nicht mehr der Trainer sein wird. Aber der Kader, der macht einen ausgeglichenen, ausgewogenen Eindruck.
Ja, finde ich interessant. Und kann ich mir auch gut vorstellen, weil die Hertha ist bei mir tatsächlich auf Platz 2. Ich glaube, auch wenn sie den Kader, so wie er jetzt ist, zusammenhalten können, ein bisschen noch mal punktuell verbessern können, dann ist Hertha schon auch eine Wucht, die sie da jetzt entwickelt haben. Die haben sich echt aus diesem Tal, ganz Deutschland lacht über die, ganz Fußball-Deutschland, weil die halt wirklich ja im Big-City-Club so, ja, mach mal halblang, ihr seid schon ein Traditionsverein, aber ihr seid noch lange kein Big-City-Club, nur weil ihr in Berlin ansässig seid. Da sind sie richtig mit auf die Schnauze gefallen. Trotzdem habe ich auch das Gefühl, die nehmen gerade richtig Anlauf. Und wenn du dir die Punkte aus dieser Saison nochmal anguckst, und weißt, wie schlecht die gestartet sind, ich glaube mit 5 Niederlagen, holen die da 2, 3 Siege aus den ersten Spielen, dann sind die auf einmal aber ganz weit oben dran. Und deswegen glaube ich auch, Hertha mit ein bisschen Anlauf, mit einem vernünftigen Trainer und einem Konzept, kann ich mir auch gut vorstellen, dass die sehr weit oben landen werden. Das ist mein Platz 2.
Mhm. Witzig, dann haben wir es genau umgekehrt. Mein Platz 2 ist mich tatsächlich der HSV. Und das nicht,
ja,
weil ich dir irgendwas,
nehme ich.
Ja, nicht, weil ich dir irgendwas Gutes will. Ich gehe die Argumentation komplett mit. Ich glaube, Baumgart hat jetzt eine komplette Vorbereitung Zeit. Das hat es bei uns auch gebraucht. Und wenn er dazu dann noch ein, zwei Spieler bekommt, die das System auch per Laufintensität, per Laufwege, per Intensität auf dem Platz irgendwie verkörpern, dann kriegt er das auch hin, tatsächlich jetzt nach was, 6, 7 Jahren den HSV endlich mal wieder in die Bundesliga zu führen.
Ins siebte Jahr. Das verflixte siebte Jahr kommt jetzt und das ist ja wohl Anlass genug, um endlich das bitte zu schaffen.
Wer ist denn Platz 3?
Platz 3, ich bin überzeugt vom Trainer und fand auch, dass die Mannschaft einfach sehr eklig zu bespielen ist und auch ein Traditionsverein, auch einfach modernisiert, neues Stadion etc. pp. Gute Voraussetzungen, um es endlich mal wieder in die erste Liga zu schaffen und es ist der KSC. Mhm. Der Karlsruher SC, die haben insgesamt eine durchwachsene Saison gespielt, aber haben immer mal wieder gezeigt, dass die echt spielerisch mithalten können mit den Top-Clubs. Und die Spiele, die der HSV gerade auswärts in Karlsruhe hatte, war immer sehr, sehr eklig. Und ich mag Christian Eichner als Trainer. Ich hoffe, der geht jetzt nicht, der wandert nicht ab. Deswegen kann ich mir ganz gut vorstellen, dass Karlsruhe nächste Saison eine gute Rolle spielt.
Mhm. Stark hatte ich auch überlegt, aber ich habe mich dann schlussendlich für einen Absteiger entschieden, nämlich für Darmstadt. Ich glaube, dass Darmstadt der Kader wird zusammenbleiben, die haben früh Planungssicherheit gehabt mit der zweiten Liga und was entscheidend ist, ist es auch irgendwie okay für Darmstadt, dass sie jetzt abgestiegen sind, so sang- und klanglos. Und ich habe hier so ein bisschen das Simon Terodde-Phänomen auf den Kader übertragen gesehen, nämlich, dass die zu gut für die zweite und zu schlecht für die erste sind mit der Mannschaft und ich denke aber, dass sie in der zweiten Liga auf den dritten Platz vorschieben werden und die Relegation zocken. Wie es dann ausgeht, keine Ahnung, aber ich glaube, sie werden Dritter.
Ja, kann ich mir grundsätzlich auch ganz gut vorstellen, dass sie jetzt nicht abschmieren werden, weil dafür werden die den Kader einigermaßen zusammenhalten, weil die halt auch in der Aufstiegssaison jetzt nicht große Investitionen gemacht haben, um sich da irgendwie zu verschulden oder dann den Kader wieder komplett umbauen zu müssen, wenn es nicht reicht. Deswegen, ja, finde ich gar nicht so schlecht den Take, auch wenn ich Darmstadt einfach richtig hasse.
Okay.
Deswegen von mir aus, nö.
Na gut.
Wer steigt denn bei dir ab? Die letzten drei würde ich dann einfach alle gebündelt machen, damit wir nicht zu lange brauchen. Kaiserslautern ist bei mir, kommt vielleicht in die Relegation, aber die werden es sehr, sehr schwer haben. Einfach Markus Anfang, halte ich nichts von. Und insgesamt jetzt auch schon wieder, ja, natürlich das Pokalfinale, aber insgesamt eine sehr durchwachsene Saison. Und das Gefühl wird sich das fortziehen, irgendwie dieses Auf und Ab, weil Markus Anfang, ich finde es einfach eine ganz komische Personalie für diesen Verein. Absteigen wird nach meiner Prediction Elversberg, haben eine sehr, sehr gute Debütsaison gespielt, aber ich sehe den Kader halt nach wie vor einfach sehr, sehr dünn. Und ja, Euphorie beim Aufstieg, das kennen wir alle. Das zweite Jahr ist irgendwie das Entscheidende und da erkennt man die Tendenzen. Deswegen glaube ich, Elversberg wird es sehr, sehr schwer haben, genauso wie ein neuer Aufsteiger, Preußen Münster, sehe ich auch nicht, dass die sich halten.
Mhm. Stark, also da gehen wir komplett auseinander. Ich glaube, Regensburg spielt Relegation, Braunschweig und Magdeburg gehen direkt runter. Die wären meinem Empfinden nach diese Saison eigentlich auch schon fällig gewesen. Da haben sie einfach Glück gehabt, dass es insgesamt 5, 6 Mannschaften gab, die komplette Grütze gespielt haben. Aber gerade Braunschweig hat für mich eigentlich komplett reingeschissen, die Saison. Die sind nächstes Jahr fällig.
Ja, aber Braunschweig schon starke Rückrunde gespielt, ne? Mit dem neuen Trainer. Die haben richtig Punkte geholt.
Ja, aber gut. Ja, ich sehe das, okay. Also sie haben eine stärkere Rückrunde gespielt, aber wie gesagt, die haben da unten einfach meines Erachtens nach Glück gehabt, dass da 4, 5 Mannschaften unglaublich underperformed haben, also ganz, ganz schlechtes Niveau gezeigt haben. Und ich sehe es nächste Saison nicht, dass sie drin bleiben.
Ja, okay. Überraschung des Jahres ist bei mir der SSV Ulm. Ich folge da dem Elversberg-Muster, die ebenfalls von der Regio in die dritte Liga hoch und dann von der dritten in die zweiten hoch sind und auch dann sich da dort gut geschlagen haben. Die Durchlässigkeit von den Ligen ist einfach ein bisschen besser als von der zweiten in die erste Liga und deswegen glaube ich, gerade Euphorie kann richtig was ausmachen und ich finde SSV Ulm, irgendwie freue ich mich, dass sie wieder da sind. Die waren vor Ewigkeiten schon mal in der Bundesliga. Eigentlich ein relativ, ja, mit Rangnick damals, ne? Das war Ende der 90er oder so. Fand ich eigentlich immer ganz sympathisch als so ein bisschen kleineren Club, auch wenn wir davon gerade in der ersten Liga mittlerweile genug haben, aber in der zweiten Liga, da kann ich das eher verkraften, weil es eben genug große Traditionsvereine gibt. Deswegen meine Überraschung des Jahres, der SSV Ulm.
Gehe ich mit, habe ich auch ausgewählt. Das ist der,
stark,
der südlichste Verein in der zweiten Bundesliga, so ein bisschen Süddeutschland repräsentiert. Das wird auf jeden Fall eine weite Auswärtstour, aber ich sehe es ganz genauso wie du. Die Euphorie ist unglaublich. Ich freue mich auch irgendwie, dass Ulm zurück ist. Ich freue mich auch, dass Preußen Münster zurück in der zweiten Bundesliga ist. Das finde ich richtig, richtig cool. Und von daher, ich habe denselben Take.
Sehr schön. Ja, dann kommen wir zur Enttäuschung des Jahres. Und da habe ich aktuell noch zwei Städtenamen stehen, die in unmittelbarer und direkter Konkurrenz miteinander stehen. Und ich habe mich jetzt spontan für Düsseldorf entschieden, weil ich nicht glaube, oder weil ich es nicht als Enttäuschung empfinde, unter Berücksichtigung des Settings des ersten FC Kölns, dass sie eben niemanden verpflichten können, gleichzeitig aber ein sehr großer Name für die zweite Liga sind und man erwartet, eigentlich müssen die um den Aufstieg direkt mitspielen. Das werden sie nicht tun. Deswegen hatte ich gedacht, das wäre eine Enttäuschung. Sehe ich aber nicht so, weil ich eben glaube, der Kader, das wird ganz, ganz schwer, da was zusammenzuzimmern. Und deswegen glaube ich, wird Köln so um und bei irgendwie so knapp auf einen einstelligen Tabellenplatz landen. Und das ist aber eigentlich dann auch keine Katastrophensaison, weil ja, die Situation ist, wie sie ist. Es darf niemand verpflichtet werden. Und deswegen habe ich mich für Düsseldorf entschieden, die nach der starken Saison und der Relegation, glaube ich, das ist sehr, sehr schwer zu verarbeiten. Und ich glaube, die werden in ein kleines Loch fallen. Die verlieren wichtige Leistungsträger wie Cholles, den sie jetzt zwar gekauft haben, aber der wahrscheinlich direkt weiter für Geld verkauft wird. Und da wird sicherlich auch nach so einer starken Zweitligasaison der ein oder andere Spieler ebenfalls noch gehen. Und das gilt es erstmal aufzufangen und zu kompensieren. Deswegen meine Enttäuschung des Jahres in der zweiten Liga. Düsseldorf, ohne mich da jetzt festzulegen, auf welchem Tabellenplatz die landen. Aber ich werde sagen, die haben nichts mit dem Aufstieg zu tun. Und das ab relativ einem frühen Zeitpunkt der Saison.
Mhm. Spannend. Die Enttäuschung der Saison in der zweiten Liga, meiner Meinung nach, wird Greuther Fürth werden. Die haben eine unglaublich starke Hinserie gespielt, lange irgendwie oben mitgespielt, sind dann in der Rückrunde schon schwächer geworden. Und ich sehe einfach, dass da auch im Kader ein bisschen was passieren wird. Tim Lemperle, Stammspieler, wird zurückkehren nach Köln, genauso wie Ubik, der stärkste Torhüter der zweiten Liga laut Kicker, geht auch wieder zurück nach Köln. Ich weiß nicht genau, wie lange Rogota da noch auf dem Level performt. Sieb ist auch so eine Frage. Also ich glaube, da passiert einfach ein bisschen was und eigentlich hätte man sich vorgestellt, Fürth greift jetzt nächste Saison mal richtig oben an. Ich glaube es nicht, die werden eine schlechte Runde spielen und enttäuschen.
Ja, kann ich verstehen. Irgendwie, ich finde, Greuther Fürth ist auch schon so eine Institution in der zweiten Liga, weil die einfach immer, ja, so fast immer, ja, haben die nicht, die spielen auch seit 25 Jahren zweite Liga, mit ein paar Ausnahmen in der ersten Liga, aber dritte Liga, die sind nie abgestiegen, oder?
Das war, also ob sie abgestiegen sind, weiß ich nicht, aber sie haben zwischendurch ja ein, zwei Mal in der ersten Bundesliga gespielt. Zuletzt 21-22 ja sogar. Und dann,
boah, das ist noch gar nicht so lange her.
Nee, ey, das ist nicht lange her. Und dann war es aber, glaube ich, wiederum 10 Jahre her oder so. Also ich glaube so, alle 10 Jahre spielen die mal Bundesliga gefühlt, aber dritte Liga
reicht auch.
Nee, glaube ich nicht, dass die dritte Liga mal gespielt haben. Also abgestiegen sind.
Ja, also schon eine Institution in der zweiten Liga, das wollte ich sagen, aber gar keine Emotionen zu dem Verein. Also die gehören halt irgendwie so jetzt in der zweiten Liga dazu seit sehr langer Zeit, irgendwie so in den letzten 25 Jahren sehr gut da etabliert, aber die sind mir richtig egal. Auch wenn es irgendwie ein traditionsreicher Verein ist, juckt mich gar nicht.
Geht mir auch
so. Ja, können von mir aus gerne runtergehen.
Gehen wir ein Regal hoch,
aber was heißt
oder?
Runtergehen? Also ja, wir gehen jetzt, wir gehen nicht runter, wir gehen hoch in die erste Liga. Ich würde sagen, du fängst an mit deinem Top 4.
Schnall dich an, jetzt wird's wild.
Oh.
Also, deutscher Meister wird Borussia Dortmund. Ich glaube einfach, dass es, also ich glaube an zwei Sachen. Ich glaube, es wird und es muss ein krasser Umbruch kommen. Es wird und es muss Geld in die Hand genommen werden. Und dieser Kader wird um 1, 2, 3 Stars auf der Achse ergänzt werden müssen. Es wird auch zu Abschieden kommen. Ich glaube, Hummels wird den Verein verlassen. Reus, wissen wir, wird den Verein verlassen. Ich glaube, dass da einfach jetzt die Zeit gekommen ist, dass sich Borussia Dortmund entscheiden muss, wohin soll es gehen in den nächsten Jahren. Und weil sie sich dafür entscheiden, ganz oben angreifen zu wollen, werden sie so viel reinbuttern und so viel richtig machen, dass sie dann mit der geballten Wut, die sie jetzt aus dem verlorenen Champions-League-Finale und der vergeigten Saison gegen Mainz und die Bayern letztes Jahr es endlich schaffen werden. Und sie werden Erster.
Ja, sehe ich nicht so. Also ich sehe das schon so, dass da ich glaube auch, dass sie viel Geld in die Hand nehmen werden. Da hat der Aki Watzke auch schon so ein bisschen in die Richtung sich geäußert, dass die Transfers tätigen werden, die untypisch für Dortmund sind. Das kann ich mir gut vorstellen und ist, glaube ich, auch der richtige Weg, um konkurrenzfähig zu bleiben. Da kommst du mit Spielern wie Metscher und Co. Das reicht einfach nicht, um dann diese initiale Zündung zu haben, um wirklich oben mitzuspielen, so wie Leverkusen das jetzt gemacht hat. Leverkusen ist das richtige Stichwort. Ich sage, die holen wieder den Titel mit Xabi Alonso und dann ist er halt auch wirklich weg. Entweder beerbt er Ancelotti bei Real, wobei der bleibt sogar bis 26, das wird noch nichts. Oder vielleicht einfach wirklich dann bei Bayern wird er anheuern oder Liverpool oder was weiß ich. Aber ich glaube, mit der Kader bleibt zusammen. Die haben die Spieler, die wichtig sind, die kommen teilweise erst noch ins optimale Fußballalter. Da sind ein paar Leute dabei, die nochmal einen Sprung machen werden. Wirtz hat schon signalisiert, dass er auf jeden Fall bis 25, 26 irgendwie auch noch da sein wird. Ich glaube, die werden nächstes Jahr, ja, Dreifachbelastung, die werden aber bestimmt noch den ein oder anderen Spieler für die Tiefe holen. Und Xabi Alonso kann Rotation wie kein Zweiter mit sehr viel Rochaden und Rotation in zwei Finals gekommen und Meister geworden. Ich glaube, die werden auch nächstes Jahr Meister werden. Aber wild, dass wir sagen, beide sagen, dass die Bayern wieder nicht werden.
Ja. Stichwort Bayern. Die Bayern werden bei mir Zweiter kommende Saison.
Bei mir auch.
Und
sticht.
Ja, also ich glaube, so richtig viel muss man dazu gar nicht sagen. Kompanie wird da okay funktionieren, glaube ich. Und das wird vielleicht sogar okay bis gut. Aber sie werden nicht Meister.
Ja, das glaube ich auch. Bayern bei mir auch auf 2. Platz 3, Platz 4 sind bei mir dann Leipzig und Dortmund. Dortmund schafft es wieder in die Champions League. Stuttgart fällt aus dieser Vierergruppe raus. Glaube aber trotzdem, dass sie es wieder international schaffen, Euroleague oder Conference League. Dafür halte ich zu viel von dem Kader aktuell, wenn der so bleibt, und dem der Kombination mit dem Trainer, dass ich glaube, die werden sich gut verkaufen, auch auf Euro, in der Champions League. Die werden vielleicht nicht unbedingt weiterkommen. Der Modus ist ja auch ein neuer, aber ich glaube trotzdem, dass sie da ein paar ganz gute Spiele machen werden und ja, erste Champions League-Erfahrung sammeln können, um dann nächstes Jahr vielleicht eine Etage tiefer in der Euro League nochmal an den Start gehen zu können mit einem bisschen gefestigteren und ein bisschen erfahreneren Kader. Mhm. Aber ja, Platz 3, Platz 4, Leipzig und Dortmund bei mir.
Platz 3 bei mir Leverkusen tatsächlich. Ich glaube einfach, dass die nächste Saison ein bisschen was zu tun haben werden mit der Champions League. Da werden die auch Bock drauf haben und ich habe das Gefühl, dass da so ein komisches Phänomen einkehren wird, das da heißt, die werden so viel Bock auf die Champions League haben, dass sie die Bundesliga als Brot- und Buttergeschäft so ein bisschen auf die leichte Schulter nehmen und das wird nicht reichen. Von daher glaube ich, dass sie Dritter werden. Und Platz 4 werde ich noch offen lassen, weil das gleichzeitig auch die Überraschung der Saison sein wird. Von daher kommen wir dann noch zu.
Oha. Finde ich spannend. Also Heidenheim dann doch Champions League nächstes Jahr. Okay, dann sind wir schon bei den letzten drei. Heidenheim habe ich gerade schon in den Ring geworfen. Und ich sage auch, das Muster ist zu erkennen, wie bei nee, stimmt ja gar nicht. Doch, bei Elversberg habe ich es gesagt. Das zweite Jahr ist das Schwere und die gehen direkt runter. Ich glaube, Heidenheim wird es vielleicht in die Relegation schaffen. Aber ich glaube auch dort, die werden wichtige Säulen im Kader verlieren. Jan-Niklas Beste, vielleicht auch ein Tim Kleindienst, die dann doch nochmal sagen, jetzt haben wir uns hier bewährt in der ersten Liga. Da klopft vielleicht doch nochmal der ein oder andere Verein an, um auf die letzten Jahre bei Kleindienst, der ist, glaube ich, auch um die 30. Und da ist nochmal woanders zu versuchen. Und Jan-Niklas Beste, der ist halt jetzt in dem perfekten Fußballeralter, um nochmal den nächsten Schritt zu machen und die zwei Spieler zu verlieren, das wird schon wehtun. Auf den letzten beiden Plätzen, da habe ich keine Reihenfolge festgelegt, weil ich, ja, ist letztendlich auch egal. Ich glaube, dass die beide wieder runtergehen und das sind Kiel und St. Pauli und ich möchte kein St. Pauli-Hater sein, weil ich sage, ich bin HSV-Fan und deswegen will ich, dass sie verkacken. Ich würde mich sehr freuen, wenn sie in der Liga bleiben und der HSV aufsteigt und dass es wieder ein Derby in der ersten Liga gibt. Da wäre ich der Erste, der Applaus gibt und sich darüber sehr, sehr freut. Glaube einfach, dass beide Kader zum aktuellen Zeitpunkt absolut nicht erstligareif sind und auch die großen Investitionen, die werden diese Vereine beide nicht machen, ähnlich so wie vielleicht bei Darmstadt, weil die Vereine auch beide, glaube ich, sagen, wenn wir nächstes Jahr wieder runtergehen, dann haben wir richtig Kohle eingenommen und können unseren Verein auf noch sicherere Beine stellen. Ja, deswegen glaube ich, die werden jetzt nicht Spieler auf einmal für 5, 6 Millionen holen und deswegen Kader sehr dünn, Platz 17, 18, wie du es drehen willst, ist mir egal, St. Pauli und Kiel.
Mhm. Okay, teilweise leihen wir da. Ich sehe, dass Heidenheim die Relegation spielt, ähnlich wie du. Zweites Jahr, die Euphorie ist jetzt so ein bisschen verstrichen. Ein, zwei Leistungsträger werden gehen. Und von daher glaube ich, dass das nicht reichen wird. Die werden auf jeden Fall da unten reinrutschen. Ich sehe es bei St. Pauli ganz ähnlich wie du, einfach weil sie per oder qua Selbstverständnis und Philosophie nicht die große Kohle haben und raushauen werden, wird das mit dem Kader nicht reichen. Marcel Hartl, wahrscheinlich der beste Spieler von St. Pauli letzte Saison, hat ja schon gesagt, dass er einen Schuh machen wird. Und er will da sein Geld nochmal in der Türkei verdienen. Ich glaube nicht, dass das für Pauli reichen wird. Mit viel Herzblut werden sie trotzdem absteigen. Aber anders als du glaube ich, dass die Störche drin bleiben werden. Und stattdessen sehe ich ganz, ganz klar auf dem Abstiegsplatz Bochum. Das war diese Saison schon sowas von kurz vor knapp. Und mit den ganzen Spielern, die jetzt da das fast gesunkene Schiff verlassen, ich glaube einfach nicht dran, dass sie den Umbruch hinkriegen werden, da wieder so eine schlagfertige Truppe auf die Beine zu stellen. Ich glaube, die gehen runter und das auch relativ deutlich.
Ja, kann ich absolut nachvollziehen, die Argumentation. Ich bin einfach auch ein bisschen Bochum-Sympathisant und will das nicht wahrhaben, dass die einfach wieder runtergehen, weil ich den Verein sehr mag. Und könnte mir vorstellen, dass so eine Rettung auf der letzten Rille vielleicht nochmal Kräfte freisetzt oder auch die Spieler, die noch da bleiben, zusammen, ja, was heißt zusammenschweiß, ne? Es sind schon viele weg.
Ja, sind schon das ist sehr schon viele echt weg. Krass.
Die holen einfach die Stars. Die holen einfach jetzt richtige Topstars. Kann ich total verstehen und würde mich auch nicht wundern, wenn die sehr lange um den Abstieg kämpfen. Hoffe am Ende trotzdem, dass sie es schaffen werden. Die Jungs von der Kastrupper. Kommen wir schon zur Überraschung des Jahres.
Yes.
Willst du da erstmal deinen vierten Platz sozusagen nachziehen?
Gerne. Ich glaube, dass die Überraschung des Jahres und somit auch der vierte Champions League Teilnehmer Eintracht Frankfurt sein wird. Und zwar ganz einfach deshalb, weil diese Saison, die sie jetzt gespielt haben, eine gute Übergangssaison war. Die wurde ja immerhin mit der Euroleague jetzt belohnt. Und ich habe einfach das Gefühl, dass dieser Kader nächste Saison nochmal durch ein, zwei Ergänzungen, der wird funktionieren. Die Jungs, die jetzt da irgendwie geholt worden sind, das war wieder so eine Saison, so eine Transferperiode, von der viele in Deutschland gesagt haben, boah, das ist typisch Eintracht Frankfurt, das kann nicht funktionieren, viel zu wild. Und das hat aber schon ganz okay funktioniert. Und ich glaube, dass das nächste Saison richtig rasieren wird und dass Frankfurt da Vierter wird.
Ja, finde ich gar nicht so schlecht, den Take, muss ich sagen, weil die haben gar nicht so viele Spiele verloren. 9 Stück. Da sind sie auch direkt auf dem 6. Platz mit den wenigsten Niederlagen. 14 Mal unentschieden, das ist natürlich ausbaufähig. Und ja, der Abstand zu Platz 5 ist natürlich gigantisch mit 16 Punkten. Aber ja, die haben vor allem auch eine sehr, sehr junge Truppe und finde ich gar nicht so schlecht, den Take, muss ich sagen. Bin ich sehr gespannt, weil Topmöller ja durchaus das ein oder andere Mal auch in der Kritik stand, ob der überhaupt noch weitermachen darf. Bin ich gespannt. Meine Überraschung des Jahres, und ich finde es eigentlich kacke, dass ich das sage, weil ich diesen Verein eigentlich nicht viel Positives abzugewinnen habe, aber die Qualität, die im Kader da ist, plus neuer Trainer, von dem ich relativ viel halte, lässt mich zu der Aussage bringen, dass Wolfsburg nächstes Jahr Euroleague spielt.
Mhm.
Wolfsburg wird Sechster/Fünfter. Was ist der Fünfter, Sechster ist garantiert Euroleague, ne? Und Siebter Conference League?
Mhm.
Ja. Ich sage, Wolfsburg kommt noch so nach einem absoluten Katastrophenjahr, aber zum richtigen Zeitpunkt mit dem Trainerwechsel und jetzt eben auch einer vollständigen Vorbereitung und vielleicht auch dem ein oder anderen Plan des Trainers, die Mannschaft punktuell verstärken zu können, weil an finanziellen Kapital oder finanziellen Mitteln, ja, daran scheitert es auf jeden Fall nicht in Wolfsburg. Und glaube, dass ich finde Hasenhüttl einfach einen guten Trainer. Der hat irgendwie in der Bundesliga immer gute Arbeit geleistet. Wie er in der Premier League war, kann ich nicht so gut bewerten, da habe ich mir wenig angeguckt. Mag aber einfach die Art Fußball, die er in der Bundesliga zumindest hat spielen lassen und glaube, der reißt das Zepter, das Steuer rum in Wolfsburg.
Übrigens, gerade kommt hier die Eilmeldung rein, dass Mbappé zu Real wohl fix ist, ablösefrei, aber das nun mal am Rande.
Eieiei.
Ja, das wird doll. Meine
800 Millionen im Jahr.
Meine Enttäuschung des Jahres ist RB Leipzig. Vielleicht hast du aufgepasst und gemerkt, dass sie nicht unter den ersten vier aufgetaucht sind bei mir. Und ich glaube einfach, dass sie nächste Saison keine gute Runde spielen werden. Auch, weil ich darauf spekuliere, dass sie im Sommer den einen oder anderen Kicker verlieren werden. Also ich glaube, dass Openda und Xavi einfach krass auf sich aufmerksam gemacht haben diese Saison und sehe beide wechseln. Jetzt muss man auch mal gucken, ne, was passiert so im Sommer, welcher Dominostein wirft den nächsten um. Aber ich glaube einfach, dass das für Leipzig eine schwere Geschichte werden wird nächste Saison.
Finde ich witzig, weil ich Leipzig auf jeden Fall wieder nur den Champions League Plätzen habe. Weil gerade so Spieler wie Šeško und auch der ein oder andere vielleicht noch so diesen, könnte ich mir vorstellen, dass sie den nächsten Step machen und die schlagen ja auch immer zu auf dem Transfermarkt. Spätestens wenn irgendein Spieler überragend bei Salzburg performt, dann holen sie sich den ja. Aber ja, bin ich gespannt. Ich würde es natürlich okay finden, wenn die einfach nicht Champions League spielen. Da hätte ich überhaupt gar nichts gegen. Und würde mich eher über eine auswärts wütige Eintracht aus Frankfurt freuen in internationalen Stadien. Da machen wir uns auch nichts vor, dass das doch wesentlich geiler ist als die drei Leipzig-Auswärtsfans. Kommen wir schon zum letzten Team und zu meiner Enttäuschung des Jahres. Und das ist der SC Freiburg. Könnte ich ähnlich argumentieren wie mit Köln, dass es man eigentlich vielleicht erwarten würde, dass das nicht so gut wird nächstes Jahr durch den Abgang von Streich und vielleicht auch dem ein oder anderen Spieler bei Freiburg, der in den letzten Jahren sehr gut war und sehr gut funktioniert hat, so ein Grifo, aber dann doch ja vielleicht so langsam die Leute in ein Alter kommen, wo auch die Leistung ein bisschen abnimmt. Und so die Transfers, die Freiburg so auf dem Zettel hat, sie holen wahrscheinlich einen Osterhage und hier und da noch den einen oder anderen Spieler. Das hat mich jetzt noch nicht vom Hocker gehauen, dass ich sage, die werden nächstes Jahr auf jeden Fall wieder um die internationalen Plätze spielen, wie sie das in den letzten Jahren oft gemacht haben. Und glaube, das wird eher so das untere Tabellendrittel für Freiburg. Und da muss man sagen, das, was sie sich in den letzten Jahren aufgebaut haben, da muss man dann schon von einer Enttäuschung sprechen, wenn sie nicht in der ersten Tabellenhälfte landen, so wie auch dieses Jahr. Ich glaube, die sind am Ende Zehnter geworden, ne?
Ja.
Ja. Dann glaube ich, dass so ein bisschen der Downfall von Europa Freiburg ein bisschen weitergeht und die vielleicht noch ein Stück weit unten reinrutschen. Tiefer als Platz 10.
Finde ich einen tatsächlich sehr guten Take. Hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, aber das zeigt auch, dass Freiburg irgendwie so eine graue Maus-Saison gespielt hat. Die habe ich irgendwie bei allen Predictions ausgeblendet, aber würde ich glatt mitgehen. Spannend. Ja. Ich bin sehr gespannt, wie sich das Ganze dann deckt mit dem, was wir predikten, nachdem der Transfersommer dann einen grünen Haken bekommen hat. Weil also ich kann für mich persönlich sprechen, das wird nochmal das Tableau etwas hin und her rücken bei mir. Ich mache davon dann doch viel abhängig, auch was auf den Trainerpositionen passiert. Von daher schauen wir doch mal, wie es aussieht nach der EM.
100%, gerade so bei den Aufsteigern, wenn die jetzt da irgendwie so ein richtig pfiffige Transfers rausballern, so was weiß ich, Amiri bei Mainz, der hat irgendwie eine Ausstiegsklausel sich reinschreiben lassen für irgendwelche Fälle und auf einmal turnt Amiri bei Pauli oder Kiel rum und die kriegen irgendwie durch irgendwelche Wundertransfers richtig Qualität dazu, dann würde ich mich natürlich sehr wahrscheinlich auch dazu hinreißen lassen, dass die mit der Euphorie aus dem Aufstieg nicht wieder absteigen. Aber ja, da haben wir jetzt erstmal 2,5, 3 Monate Zeit, um das alles zu bewerten, uns anzuschauen. Natürlich kommt jetzt erstmal das tolle Turnier in Deutschland, die Europameisterschaft 2024. Die wird in den nächsten Wochen bei uns in den Fokus rücken. Aber vielleicht nächste Woche, vielleicht haben wir da schon den ein oder anderen schönen Transfer, sowas wie Mbappé, zu vermelden. Dann können wir auch darüber sprechen. Und ja, ansonsten können wir nächstes Jahr auf jeden Fall schon mal so ein bisschen luschern, was die EM angeht und gucken, wen wir da vielleicht so favorisieren. Könnten wir natürlich auch eine kleine Prediction machen, auch wir haben schon kurz drüber gesprochen, ich befasse mich tatsächlich mit wenig der Nationalmannschaften, abgesehen von den Favoriten. Das ist gar nicht mal so einfach dann zu sagen, ja, Ungarn, klar, die sind Geheimfavorit, keine Ahnung, wirklich.
Ja, das müssen wir nochmal sacken lassen, Lutz, weil wie gesagt, also du sagtest es, Ungarn, ja, weiß ich nicht.
Ungern.
Schön.
Ja.
Was bleibt uns zu
sagen?
Sind
wir durch, wa?
Wir sind durch. Wir sagen danke fürs Zuhören. Falls euch so ein bisschen gefällt, was wir hier sabbeln, dann drückt auf den Teilen-Button und schickt es fußballinteressierten Freunden und Freundinnen. Sagt denen, die sollen auch gleich noch eine Bewertung da lassen im oberen Bereich, irgendwas zwischen 5 und 5 Sternen. Und
ja, mehr als 5 geht nicht, leider, aber 5 sollten es sein.
Ja, sollten es mindestens sein, genau. Wir sagen danke, es hat wieder Spaß gemacht, Lutz. Ich wünsche dir was und wir hören uns nächste Woche. Es.
Ja, und ich kann natürlich jetzt endlich gleich nur das Länderspiel gucken, auf das ich mich schon die ganze Woche freue. habe ich mir natürlich rot im Kalender angekreidet. Ja, vielen Dank. Es war mal wieder eine Freude. Hab eine schöne Woche und wir hören uns nächste Woche. Auf Wiedersehen.
Ciao.
Tschüssi.